To live and let die steht da. Leben und sterben lassen. Also ich weiß, was das heißt. Das heißt nicht leben und leben lassen. Aber das ist ein berühmter James-Bond-Film, der schon ein bisschen her ist, glaube ich. Dass der diesen Titel verwendet hat, das zeigt, dass dieses Schlagwort leben und leben lassen irgendwie ziemlich verbreitet sein muss. Das kennt irgendwie jeder. Wir wollen vielleicht mal zusammen drüber nachdenken, worüber sind wir uns einig? In unserem Land, über welche Werte? Denn das macht ja für unser Zusammenleben eine Menge aus. Ich denke vor allen Dingen an Bereiche, die häufig angesprochen werden, Erziehung, wenn die Nachbarn in so einer Wohnsiedlung ganz unterschiedlich ihre Kinder erziehen, ganz unterschiedliche Werte haben, geht das bei Toleranz sicher in vielen Bereichen gut, aber irgendwo reibt es sich sicher auch mal. Dann können wir ruhig mal überlegen, worüber sind wir uns noch einig? Ist das genug? Was können wir vielleicht maximal erreichen an Einigkeit, um eine gute Gemeinschaft zu bilden? Also worüber sind wir uns einig? Ich fange vielleicht mal ein bisschen ironisch an. Wir sind uns einig darüber, Coke macht mehr draus. Das haben wir alle so oft gehört, das wirst du sicher glauben. Und da gibt es noch mehr dieser Werbesprüche. Nicht immer, aber immer öfter oder in Irland, Guinness is good for you und was es noch alles an Sprüchen gibt. Diese Werbesprüche prägen sich ja unheimlich gut ein und irgendwie sind wir uns darüber einig. Und es ist eigentlich ein bisschen bedrückend, wenn man überlegt, dass es so Sachen sind, die teilweise so in aller Munde sind, als wenn uns sonst nichts einfiele, als womit wir berieselt werden. Worüber sind wir uns noch einig? Wir sind uns darüber einig, dass die Nazis ultra böse waren. Es ist schwierig, heute noch was zu finden, wo jeder sagen wird, das ist schlecht. Sehr häufig sagt man ja, und das ist für den Umgang miteinander auch nicht schlecht, ja, das siehst du so, das ist seine Sicht und so weiter. Andererseits sind wir uns wahrscheinlich irgendwo auch alle noch sicher, es gibt Sachen, die taugen wirklich nichts, die sind grundübel. Da fallen einem gar nicht so viele ein, oder? So als wären die Nazis und ähnlich grelle Sachen das einzig Böse, Schlimme, Abzulehnende. Häufig wird der große moralische Joker gezogen. Das muss jeder für sich selber wissen. Das geht ganz gut, wenn man alleine ist, aber je mehr man eigentlich mit anderen zusammen sein will, anderen teilen will, bedeutet das ja auch, dass man mit den anderen auch Ansichten teilt, Werte teilt, gemeinsame Ansichten hat. Und ich denke manchmal, die Ansicht, die man eigentlich gemeinsam noch hat, ist fast nur noch eine und die heißt Leben und Leben lassen. Wo sind wir uns einig? Störe mich nicht zu sehr, dann störe ich dich auch nicht zu sehr. Leben und Leben lassen. Gut, machen wir uns zunächst klar, dafür gibt es eine Voraussetzung, das so zu machen, Geld und Zeit. Wenn wir nicht besonders aufeinander angewiesen sind, dann geht das. Wenn wir aufeinander angewiesen sind, weil wir sonst unsere Reisernte nicht einbringen können und dann den ganzen Winter über nichts zu beißen haben, wenn wir das gemeinsam machen müssen, wirklich gemeinsam, wenn es noch viele andere Sachen gibt, die man echt gemeinsam machen muss, dann geht das nicht mehr. Eine Voraussetzung für diese Philosophie, diese Lebenshaltung, Leben und Leben lassen, ist, genug Geld und Zeit zu haben. Also das geht in so gemütlichen Ländern wie unserem, wo jeder es schaffen kann, schon noch ziemlich früh, was weiß ich, ab Teenageralter oder so, es irgendwie schaffen kann, so gewisse Bereiche einfach für sich zu gestalten. Und manchmal sind die Leute dann überrascht, das merke ich an der Uni oder das merkt man im Arbeitsleben, dass es im Arbeitsleben nicht immer danach geht, was man selbst so denkt und gerade möchte, sondern dass andere das plötzlich bestimmen. Das kann dann mal hart werden. In der Bibel ist es eigentlich so, dass dieses Leben und Leben lassen auch vorkommt, dass man den anderen stehen lässt, dass man tolerant, liebevoll, demütig miteinander umgeht. Aber ich habe den Eindruck, dass man da noch mehr findet. Gut, sehen wir uns das einschalten. Sehen wir uns das gerade noch mal in Worten an, dieses Leben und Leben lassen Man könnte es so formulieren, tu, was du willst, aber schade dabei niemand anders. Oder wir kennen alle dieses Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Prägen wir uns das Sprichwort gerade nochmal ein, wenn das nötig sein sollte. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das heißt immer, der 11. September hat ganz viel verändert. Nämlich zum Beispiel, dass die westliche Gesellschaft, unser Land und andere reiche Länder, die sogenannte Erste Welt, sich plötzlich überlegt haben, welche Werte haben wir eigentlich, die wir gegen Terroristen, wie diese Islamisten, die da in New York das gemacht haben, verteidigen müssten. Was ist uns wert, dafür zu kämpfen und zu verhindern, dass uns andere das wegnehmen? Der Spiegel und der Stern hatten diesen Winter in Heft 52 beide, das letzte Heft vom letzten Jahr, dieses Thema aufgeworfen. Der Spiegel unter dem Titel Der Glaube der Ungläubigen. Welche Werte hat der Westen? Und der Stern bezog sich auf etwas, was wir hier im Westen halt schon lange haben. Das heißt, die neuen 10 Gebote. Sie sehen hier, dass im Internet der Stern eine ziemlich kleine Bilddatei hat für sein Titelbild und der Spiegel eine ziemlich große. Deswegen kann man das klarer runterladen. Also so eine Wertediskussion ist wirklich ein aktuelles Thema. Das ist sicher kein Zufall und es ist auch sehr sinnvoll, dass zum Beispiel diese Blätter dieses Thema aufgreifen. Wobei es natürlich hoffentlich nicht so ist, dass solche Journale, die ja sehr kurzlebig sind, nun das Letzte sind, was wir das Einzige sind oder das Maßgebende sind, was wir da an Wertediskussionen auf uns einlassen. Wenn wir über Werte nachdenken, dann können wir vielleicht einfach uns an die alte sogenannte goldene Regel nochmal erinnern. Die findet man zum Beispiel in der Formulierung von Jesus, Matthäus Evangelium Kapitel 5, so wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Das ist kurz zusammengefasst der Inhalt der ganzen Heiligen Schrift, Übersetzung Hoffnung für alle. So wie ihr von den Menschen behandelt werden sollt, möchtet, so behandelt sie auch. Merken wir den Unterschied zu dem Sprichwort. Das Sprichwort hatte gesagt, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das ist negativ. Ich mach das nicht, ich hau ihm keine. Sicher sehr dankbar dafür. Aha. Das ist toll, ne? Jesus sagt was anderes. So wie ihr von den Menschen behandelt werdet möchtet, so behandelt sie auch. Das beinhaltet doch sehr viel mehr Aktivität. Natürlich nichts tun, das ist einfacher als was zu tun. Und häufig geben wir uns ja der Illusion hin, wenn ich nichts tue, dann mache ich auch nichts Böses. Und wenn ich nicht helfe, wo ich soll, dann ist das Nichtstun eigentlich das Schlechte, oder? Also die goldene Regel, der erste wichtige Punkt eigentlich, den ich heute Abend jetzt schon so am Anfang machen will, das ist etwas, was man in der Wertediskussion vielleicht als Grundlage mal hernehmen sollte. Und zwar nicht diese Negativformulierung, was du nicht willst, sondern was ihr wollt, das tut den anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob Sie Ihren Nachbarn kennen heute Abend. Überlegen Sie mal, was Sie von dem gerne hätten. Wie jetzt? Gibt es Probleme und Komplikationen? Ja, so ist es gemeint, ne? So wie ihr von den Menschen behandelt werdet möchtet, so behandelt sie auch. Diese Aussage wird von Jesus offenbar sehr wichtig genommen. Er sagt gleich dahinter, das ist kurz zusammengefasst der Inhalt der ganzen Heiligen Schrift. Also für Leute, für die die Bibel was bedeutet, darf ich vielleicht an der Stelle sagen, dass Jesus eigentlich meint, dass darin, in diesem Satz, die Bibel zusammengefasst ist, was unser Verhalten, das Miteinander als Menschen angeht. Ein ziemlich wichtiger Satz, eine ziemlich wichtige Aussage. Ich bin noch nicht alt genug, um mich wirklich daran zu erinnern, was mir andere Leute erzählen, dass nämlich so mit den 1968ern es bis in die 80er Jahre rein großes Thema war bei Erwachsenen, Nicht-Einmischung. Man mischt sich nicht ein. Erziehung möglichst wenig, die Kinder sich entfalten, entwickeln lassen. Im Miteinander als Menschen alles stehen lassen, nicht einmischen. Bloß nicht einmischen. Das war damals richtig Programm. Ein älterer Bruder in der Gemeinde in Marburg, wo ich bin, der sagte das jetzt neulich noch, dass er in der Zeit auch sich manchmal gar nicht getreut hätte, sich einzumischen, wenn zum Beispiel irgendwo Zoff war, Jugendliche vom Bahnhof sich zofften. Ja, da lässt man lieber die Finger von. Wir wissen heute längst, schon seit einigen Jahren, dass das nicht funktioniert. Ziemlich dramatische Sachen haben uns darauf gebracht. Leute schreien um Hilfe nachts in Städten, keiner rührt sich. Ich sitze im Zug irgendwann, einige Leute sind echt am Randalieren. Es guckt eigentlich keiner auf von seiner Lektüre. Obwohl da einige am Randalieren sind und dabei sind, das Mobiliar vom Zug so, naja, nicht auseinanderzunehmen, aber es jedenfalls einigermaßen unbenutzbar zu machen. Diese Art Nicht-Einmischung, die könnten ja ihre Gründe haben. Vielleicht hat man sie gerade schlecht behandelt und jetzt müssen sie sich irgendwie abreagieren. Diese Nicht-Einmischung ging zu weit. Sie hat nämlich zu so einer Art Vernachlässigung geführt. Und das mag ja keiner von uns. Eigentlich vermute ich mal, wenn wir uns ein bisschen kennen würden, die meisten hier kenne ich ja nicht so, dass sie das dann doof fänden, wenn ich mich überhaupt nicht dafür interessiere, was sie denken zu irgendwelchen Themen. Wenn sie den Eindruck haben, der will das nicht wissen, das interessiert den nicht, dann würden sie wahrscheinlich denken, blöder Kerl, mit dem kann man nicht reden. Ja? Ich möchte auch mal was sagen, möchte auch mal was erklären oder so. Vielleicht wären sie sogar dankbar für Kritik. In der Bibel steht mal ein Satz, den finde ich sehr nachdenkenswert, zum Beispiel in meinem Beruf auch, wahrscheinlich auch, wenn man Kinder hat. Da steht mal, wer einen Menschen straft, wird hinterher mehr Gunst haben, als wer mit der Zunge schmeichelt. Also wenn man jemanden gewinnen will als Freund oder so, dann ist es eigentlich nicht schlau, immer ganz nette Sachen nur zu sagen. Sondern da ist es schlau, wenn der sich falsch verhält, das zu kritisieren. Niemand von uns mag Kritik. Wenn Sie jetzt nach dem Vortrag kommen und sagen, was für ein Mist heute Abend, dann geht mir das durch und durch, mit Sicherheit. Andererseits, so völlig ohne Kritik, wenn man niemand sich einmischt, immer nur lass den stehen, das ist seine Ansicht, lass ihn leben, dann lasst er mich auch. Das isoliert uns total. Das führt zu einer nicht stattfindenden Erziehung. Und Erziehung ist ja nicht nur etwas, was stattfindet, wenn wir Kinder sind, sondern als Erwachsene im Miteinander bringen wir uns ja auch weiter. Durch das, was wir denken, was wir sagen. Vielleicht noch ein anderer Gesichtspunkt, der über unser Land ein kleines bisschen hinausgeht, aber heute ist die Welt so nah zusammengewachsen. Jesus sagt, so wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Was würden sie mögen? Sie haben nichts zu essen zu Hause, kein Geld dafür. Ich habe zu viel Brot zu Hause, schmeiße auch öfters mal was weg. Hätten Sie was dagegen, wenn ich was vorbeibringe? Wäre ich nicht sogar verpflichtet dazu? Sind wir nicht sogar verpflichtet, den Leuten in anderen Ländern, die unsere Konsumgüter billigst herstellen, zu einem Arbeitslohn, den wir dafür nicht akzeptieren würden, denen was zurückzugeben? Es gibt nicht weit von uns, man kann es jeden Tag in den Nachrichten sehen, in der Zeitung lesen, man kann in ein paar Stunden hinfliegen, genug Leute, die wir offensichtlich nicht so behandeln. Wir leben und lassen sterben. Die erste Welt dreht sich sehr viel um ihre eigenen Problemchen. Ich darf es mal als Pharmazeut, ich bin ja, wurde gestern Abend auch gesagt, eigentlich pharmazeutischer Chemiker, sagen, es gibt zum Beispiel ein Medikament namens Viagra. Und was das ist, brauche ich nicht zu erklären, was das soll. Das wurde entwickelt, damit Leute, die an und für sich schon ziemlich viel Lustgewinn in ihrem Leben hatten, noch das Letzte irgendwie rausholen können. Ich sehe mal von Fällen ab, wo aufgrund irgendwelcher Krankheiten das tatsächlich ein Medikament ist und nicht ein Lifestyle-Drug. Viagra hilft übrigens nicht gegen AIDS. Afrika hat ein Wahnsinns-AIDS-Problem. Viagra ist nicht das Medikament, worauf die gewartet haben, aber Viagra kann man verkaufen. Mittel gegen AIDS und Malaria und so weiter kann man nicht so gut verkaufen. Die Leute, die es haben, die Masse der Leute, kann kein Medikament bezahlen. Deswegen werden die nicht mehr entwickelt. Außer wir kriegen die Krankheiten auch. Xenical ist ein Medikament, das enthält Orlistat. Orlistat ist ein Mittel, das verhindert, dass das Fett, was wir zu viel gegessen haben, von unserem Körper aufgenommen wird. Das kommt dann hinten so wieder raus. Man könnte ja auch einfach ein bisschen weniger essen und mal überlegen, wie es in Prophet Jesaja mal heißt, zu fasten. Fasten in dem Sinne, ich habe was weniger und dann kann ich jemand anders das geben. Ist nicht das ein Fasten, dass ihr euch in meinen Worten, Jesaja 56, glaube ich, dass ihr euch etwas einschränkt und dafür dem Armen gebt. Also leben und leben lassen, das können wir ganz gut in unserem Land. Und ich glaube, so insgesamt, Sie und ich schließe mich wirklich ein, und das sage ich jetzt nicht nur aus Nettigkeit, wir alle, die goldene Regel, folgen wir nicht sehr konsequent. Die goldene Regel ist aber etwas, was das menschliche Zusammenleben sicherlich besser machen kann, als einfach nur leben und leben lassen. Wir sind uns also einig, aber wie man ihn vielleicht sagen würde, auf einem sehr kleinen gemeinsamen Nenner, so klein, dass es gar nicht mehr zählt, dieser Nenner. Gestern Abend hatten wir zwischendurch so einen Comic, um einen Punkt nochmal zu illustrieren, heute Abend auch. Bitte um Entschuldigung, dass das wieder aus der englischen Ausgabe ist. Anderes lag gerade zum Einscannen nicht vor. Da sitzt der gute Calvin und schreibt einen Brief an den Nikolaus. Er möchte natürlich viele Geschenke haben, der Junge, viele Geschenke. Weiß aber, dass der Nikolaus nur Geschenke bringt, wenn man sich gut verhält, wenn man gut ist. Und ziemlich lange und ziemlich gut. Und das ist natürlich Stress für den armen Kerl, so lange gut sein. Und dann fängt er hier an zu schreiben, lieber Nikolaus, wenn ich irgendwelchen Unsinn kriege, den ich gar nicht gebrauchen kann, dann ist es aus mit uns beiden. Überlegt dann aber, das ist möglicherweise nicht sehr diplomatisch. Und dann anschließend, in demselben Comicstrip, fährt er los mit seinem Tiger Hobbes und sagt zu dem Tiger, ich werde ein bisschen nervös wegen Weihnachten. Also in England, USA bringt der Nikolaus zu Weihnachten die Geschenke. Das ist, Nikolaus und Weihnachten sind das sozusagen zusammen. Und der Tiger sagt zu ihm, du hast wahrscheinlich Sorge, dass du nicht gut gewesen bist. Das ist genau die Frage. Es ist alles relativ. Wie ist die Definition, die der Nikolaus hat für gut? Wie gut musst du sein, um als gut durchzukommen? War übrigens auch Luthers Frage. Nicht auf dem Schlitten wegen Weihnachten, sondern überhaupt wegen seines Lebens. Wie gut muss ich sein? Wie demütig? Man könnte ja immer noch ein bisschen besser und ein bisschen demütiger sein. Wie gut muss ich sein, damit Gott sagt, gut? Und dann sagt Calvin weiter, ich habe keinen umgebracht. Das ist gut, oder? Ich habe keine Schwerverbrechen begangen. Ich habe keine Kriege begonnen. Ich habe keinen Kannibalismus praktiziert. Wirklich eine reine Weste. Würdest du nicht auch sagen, dass das ziemlich gut ist? Würdest du nicht auch sagen, dass ich eine Menge Geschenke kriegen sollte? Aber, sagt der Tiger dann, vielleicht ist gut mehr als die Abwesenheit von schlecht. Weißt du, das ist, was mich beunruhigt. Und dann am Schluss des Comics versucht er, den Tiger noch zu beschwätzen. Okay, mal angenommen, ich kann einen Übernachtbrief an den Nordpol befördern. Da Das ist ja, wo der Nikolaus seine Heimat hat und wo er die Geschenke packt. Was würdest du dafür nehmen, mir ein glühendes Charakterzeugnis auszustellen, so einen glühenden Empfehlungsbrief? Oh nein, sagt der Tiger. Ich bin nicht bereit, mich für dich mit so einer Schlechtigkeit zu belasten. Mein Sündenregister ist sauber. Tiger hat offenbar auch ein bisschen Angst, wenn er sowas macht, dass er dann keine Geschenke. Diese goldene Regel ist an einer anderen Stelle in der Bibel auch mal so ähnlich formuliert. Ich habe die Überschrift "Liebe ist die Summe aller Gebote" drüber geschrieben. Das ist aus dem Römerbrief. Und da steht, wenn ich es vorlesen darf: Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, lass dich nicht gelüsten. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesen Worte zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes. Und ich halte nochmal fest, diese Liebe besteht darin, dass man dem Nächsten entgegengeht und nicht nur ihn stehen lässt. Zurück zur Wirklichkeit, nach diesen schönen moralischen Sätzen. Das süße Leben ist in unserem Land möglich für viele Leute, nicht für alle, aber für viele. Und vor allen Dingen verglichen mit anderen Ländern ist es gar nicht mal so schlecht hier. Deswegen habe ich darüber geschrieben, Dolce Vita. Es hat in der Vergangenheit wenig Leute gegeben, die das so ausprobieren konnten wie wir. Überlegen Sie mal, wie viel wir ausprobieren können, viele von uns. Wie das ist, wenn man am Strand liegt, wie das ist, wenn man sich mal ein richtig gutes Hotel gönnt, wie das ist, wenn man mal ein richtig bequemes Auto fährt, wie das ist, wenn man mal eine richtig schöne Frau hat, gekauft. Alle diese Dinge könnten wir probieren. Ich habe jetzt mal so Sachen gemischt, wo man sagen würde, das ist garantiert schlecht und das ist, naja, und das ist vielleicht okay. Wir können total viel ausprobieren. In der Vergangenheit konnten das nur die Könige und die Reichen. Also heute ja auch, es können nur die Reichen. Und das sind global gesehen Länder wie unseres. Das süße Leben konnte zum Beispiel Salomo ausprobieren. Das war der König von Israel, so um das Jahr 1000 vor Christus rum, ganz grob gesagt. Und er hat ein Büchlein geschrieben, worin er seine Experimente schildert. Seine Experimente auf der Suche nach Sinn. Was man mal so ausprobieren kann, um zu gucken, ist es das? Ist es das, wo ich jetzt sagen würde, das halte ich fest, das ist klasse. Dieses Buch heißt in der Bibel Kohelet oder Prediger, je nach Bibelübersetzung, die man benutzt. In Kapitel 5 schreibt er zum Beispiel mal: Siehe, was ich als gut, was ich als schön ersehen habe, dass einer esse und trinke und Gutes sehe bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Auch ist für jeden Menschen, welchem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, eben dieses eine Gabe Gottes. Denn er wird nicht viel an die Tage seines Lebens denken, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Hier ist einer, der ausprobieren konnte, was so am schönsten und besten ist, der dabei sicher auch eine Weile mal nicht groß gestört werden durfte, weil das hätte sonst das Probieren gestört. Er kommt immer zum selben Ergebnis, so ähnlich wie hier. Das, was er ausprobiert, ist alles irgendwie nicht so ganz befriedigend und er zieht sich dann auf so, sagen wir mal, Basissachen zurück. Man sieht ja da auch, das ist vielleicht auch nicht jedem gegeben. Vielleicht ist einer reich, aber zu krank. Dermaßen am Magen, dass er die ganzen guten Sachen, die er sich leisten könnte, gar nicht probieren kann oder so. Welche Sachen gibt es? Was hier steht, ich werde das am Schluss auch nochmal ganz deutlich sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das völliger Unsinn ist oder wehe, es macht einer so. Sondern, wenn man so denken würde, ganz konsequent, wer sich was gönnt, das ist schlimm. Wenn einer so denkt, ist er ja neidisch. Das ist bestimmt kein guter Charakterzug. Eigentlich ist es ja vernünftig zu denken, wenn jemand sich was leisten kann, sich's gut gehen lassen kann, schön für den. Ich will nur nicht, dass wir dabei stehen bleiben und sagen, das ist überhaupt am allerbesten. Wenn jemand sagt, nur das, dann ist das jemand, der ist brauchbar für Sonnentage, für schöne Tage. Und es ist nicht immer schön. Es ist nicht immer so, dass wir es gut haben und es uns gut gehen lassen können. Was machen wir denn oder was machen wir mit jemandem, der einfach total unglücklich und unzufrieden ist und ungenießbar und nicht mehr klarkommt mit dem Leben, wenn es nicht so ist? Was machen wir mit so jemandem? Jemand, der sein Leben so verkürzt auf seinen eigenen Genuss. Mit so jemand können wir da wahrscheinlich nicht besonders viel anfangen. Das ist dann so eigentlich ein Egoist. Viele Egoisten machen eine kalte Gesellschaft. Kühl, eher abweisend, verschlossen, keine Zeit, lass mich. Das ist, wenn jemand immer nur das und bloß nichts anderes, kommt mir nicht dazwischen. Der Prediger, also dieser Salomo, bei dem wurde das hier noch abgemildert. Am Ende seines Buches Prediger, absolut lesenswert, ein kleines Büchlein nur in der Bibel, wer noch nicht viel Bibel gelesen hat, dem möchte ich es eigentlich empfehlen. Das ist ein guter Zugang zur Bibel. Meine Mutter, die erst sehr spät im Leben zum Glauben an Jesus gefunden hat, sagte mir mal, dass das Büchlein das ist, was ihr gezeigt hat, dass die Bibel realistisch ist. Ich weiß nicht, ob das übertragbar ist, aber ich sage es mal so weiter. Am Ende seines Büchleins schreibt der Prediger, dass man berücksichtigen muss, was man in diesem Leben mitgenommen hat, wie es gewesen ist, das wird eines Tages jemand anders mal beurteilen, nämlich Gott. Es ist nicht so, dass dann irgendwann Schnitt ist und das war's, sondern es ist Schnitt und jetzt schauen wir uns das nochmal in Ruhe an. Gott schaut sich das nochmal in Ruhe an und beurteilt das. Das ist etwas, was der Prediger wusste. Und deswegen, glaube ich, ist bei ihm das abgefangen gewesen gegenüber Leuten, die sagen, wenn ich jetzt im Alter von, sagen wir, Anfang 40 nicht die und die und die und die Sachen noch ausprobiere, dann kann ich es hinterher nie mehr. Und das wäre furchtbar. Ich will das noch. Das und das und das noch erleben und ausprobiert haben. Sehr hektisch werden so Leute möglicherweise. Vielleicht auch unbrauchbar. Vielleicht gibt es so einen Biografieknick, dass jemand dann irgendwie vorher vielleicht brauchbar war, vorher seine Arbeit gemacht hat und seiner Familie vernünftig angehört hat und so weiter und dann irgendwie abdreht. Wir als Christen haben keine Hektik, weil wir haben Zeit. Das wünschen wir Ihnen allen. Wir glauben nämlich, dass das Beste noch kommt, wenn wir bei Gott sind. Insofern ist der Bordeaux Château Lafite 1948, das ich gerne mal probieren würde, oder irgend so ein ähnlichen, ich kenne mich nicht wirklich aus, nicht so schlimm, wenn es nie klappt. Hat jemand von Ihnen so einen vielleicht und würde heute Abend? Gehen wir von diesem Teilaspekt des Lebens, der irgendwie nicht genügt, denke ich, jedenfalls wenn wir gemeinsam leben wollen, gehen wir wieder einen Schritt weiter. Toleranz ist gut, wirklich, finde ich wirklich sehr gut. Auch Nicht-Einmischung, aber Liebe ist besser. Bevor wir das lesen, darf ich vielleicht erst ein kleines, ganz kleines, harmloses, witziges Beispiel dazu erzählen. Ich habe mal längere Zeit in England gearbeitet, in einem Labor. Im Labor macht man Glasgeräte dreckig. Wenn man sie dreckig gemacht hat, muss man sie wieder sauber machen. Häufig sogar eigenhändig. Und anschließend werden die irgendwie durchgespült und dann werden diese Glasgeräte, damit sie schön trocken werden, in so ein Schränkchen gelegt, was ziemlich heiß ist zum Trocknen. Also die Spülmaschine ist man selbst, aber den Trockner gibt es im Labor. So, und dann habe ich in dem Labor, in dem ich arbeitete, noch nicht so lange, einen so einen Trockenschrank gesehen, der war knallvoll und heiß. 100 und was Grad. Ich also mich da vorgestellt und mit spitzen Fingern, hatte irgendwie keine Handschuhe und Zange zur Hand, das beiseite geräumt, mir die Pfoten verbrannt und alles. um meine paar Sächelchen da auch noch reinzubringen. Nun ist England das Land der Nicht-Einmischung. Da kann man also die verrücktesten Sachen machen, oder? Und die Leute werden mehr als in unserem Land von der, traditionell ist das da offenbar so, denken, ach, der wird schon seine Gründe haben. Irgendwie seine Gründe haben. Und deswegen hat es auch eine ganze Weile gedauert, bis meine Kollegin, die da in der Nähe stand, sagte, also sie wollte sich ja nicht einmischen. I really don't want to interfere. Aber es gäbe doch hier unten noch diese großen Trockenschränke, aber vielleicht wollte ich meine Sachen lieber da oben reinrollen. Und da unten waren massenweise noch diese Trockenschränke, die konnte ich nur nicht sehen, weil die gleichen Holztüren hatten, wie normale Schränke auch, wie in diesen modernen Einbauküchen, wo man den Kühlschrank erst nicht findet, weil er genauso aussieht wie alle anderen Schränke von außen. Nicht-Einmischung. Also Toleranz, Nicht-Einmischung ist ganz gut, aber zum Beispiel in diesem harmlosen Fall wäre ich doch ganz dankbar gewesen, wenn sie sich vielleicht eine Viertelstunde früher eingemischt hätte. Toleranz ist gut, Liebe ist besser. Jesus wurde mal was gefragt. Lesen wir das jetzt aus Markus Evangelium mal. Das war übrigens nicht lange vor, ein paar Tage oder so vor seiner Kreuzigung. Markus 12. Einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie sich befragten, trat herzu. Und als er wahrnahm, dass Jesus ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste, das wichtigste von allen? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot von allen ist, höre Israel, waren ja Juden, die miteinander sprachen, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstande und aus deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite, ihm gleiche, ist dieses. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Mit diesen beiden Geboten haben wir verschiedene Schwierigkeiten. Und es sind die Zentralgebote. Und es sind Gebote über Liebe. Kann man Liebe befehlen? Müssen wir gleich nochmal einen Moment drüber nachdenken. Mit diesen zwei Geboten haben wir verschiedene Schwierigkeiten. Mit dem zweiten, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, sehen wir gleich, was wir da für ein Problem mit haben. Mit dem ersten, das Problem habe ich mal live erlebt. Ich habe mal mit jemand angefangen, über Glaubensdinge zu sprechen. Dann hat er gemerkt, dass ich mich mit ihm über Glaubensdinge unterhalten will und hat mir erklärt, dass er beim Roten Kreuz ehrenamtlich mitarbeitet. Also mit anderen Worten, er wollte mir sagen, ich habe das hier verstanden, ich mache sowas, was ich gut finde. Und dann dachte ich, okay, dann beziehst du dich einfach mal da drauf und habe ihm gesagt, ja, und wie stehen Sie zu Gott? Haben Sie da auch diese Neigung, wie Sie zu Ihrem Nächsten haben? Da ist er schnell weggegangen. Das Problem mit dem ersten Teil haben wir, dass wir ein bisschen unsicher sind, ob jetzt vielleicht jemand aufkreuzt, der uns was aufdrücken will und uns total umdrehen will, uns zwingen, uns beobachten, uns kontrollieren will. Und dann hören wir nicht mehr richtig zu, was da drin steht. Ich will zuerst auf dieses zweite einen Moment eingehen. Unter der Überschrift Mitleid und Verantwortung habe ich hier eigentlich, hoffentlich ist es nicht zu klein, das kann man es in Lukas 10 nachlesen, das Gleichnis abgedruckt, was Jesus erzählt hat, als jemand mal sagte, und wer ist mein Nächster? Das Problem mit dem Nächsten, Liebe, ist, die Nächsten tauchen dauernd auf, ja. Ständig. Und häufig sind welche dabei, tja, irgendwie haben wir den Eindruck, wir könnten da ein bisschen helfen. Ja, man muss abwägen. Wenn man sich so verzehrt, wenn der Arzt so krank wird durch die vielen Kranken, dass er nicht mehr kann, dann hilft er niemand mehr. Klar. Aber gut, muss jeder mal überlegen. Jedenfalls dieser Schriftgelehrte, lesen wir es, stand auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Meister, fragte er scheinheilig, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst Gott, deinen Herrn, Lieben mit deinem ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft und deinem ganzen Verstand. Und deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, antwortete Jesus, tu das und du wirst ewig leben. Und da wahrscheinlich überlegt, ich das alles so tue, das mit Gott, das kann er nicht gut kontrollieren, ob ich den liebe? Frage ich mal das andere. Aber der Mann wollte sich damit nicht zufrieden geben und fragte weiter, wer gehört denn zu meinen Mitmenschen, also Nächsten? Wer ist gemeint? Wie ist das gemeint? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, plünderten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter und behandelte seine Wunden. Dann hob er ihn auf, sein Reittier, und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt Geld und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Welcher von den dreien, fragte Jesus jetzt den Schriftgelehrten, hat nach deiner Meinung Gottes Gebot erfüllt und an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Schriftgelehrte erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Dieses Gleichnis beinhaltet zum einen nochmal diese zwei Werte, höchsten Werte, worin wir Menschen uns leider nicht einig sind. Und wenn doch, richtige Einigkeit haben würden oder haben, wenn wir es vielleicht irgendwo sind. Zum anderen, hier unten, das ist mehr als Leben und Leben lassen. Nun wird jemand sagen, einerseits, ich sage immer Leben und Leben lassen, aber da würde ich natürlich auch helfen. Ich weiß nicht. Zwei sind vorbeigegangen. Einer hat geholfen. Zwei sind vorbeigegangen. Einer hat geholfen. Ich wäre mir nicht so sicher, ob ich hingegangen wäre. Gibt es doch auch so an der Straße. Man fährt irgendwo entlang. Dann denkt man, naja, lieber nicht. Hier wäre das ja auch so. Man stoppt lieber nicht, Autobahn oder so. Vielleicht sind die noch in der Nähe und dann kriege ich auch einen, dann kann ich gar nichts machen. Hier, die hätten auch noch in der Nähe sein können, die Räuber. Und den Samariter gleich noch mit ausrauben. Das Argument gab es da ganz genauso. Es ist ein Herzensargument. Wie sieht unser Herz in dieser Frage aus? Es fällt sicherlich auch auf, dass Jesus, indem er so ein Gleichnis erzählt, eigentlich kein Gesetz aufrichtet. Die Ethik, die wir als Christen vertreten und von der wir denken, dass sie gut ist für die menschliche Gemeinschaft, die besteht nicht aus Gesetzen und die besteht nicht aus einer, wie die Juristen das nennen würden, Kasuistik, aus Fällen. Wenn du vor 22 Uhr, also es ist noch hell, an jemand vorbeikommst, der da liegt und es scheint so, als ob, dann musst du ihm helfen. Nach 22 Uhr ist es dunkel, dann nicht mehr. Oder sowas. Das ist Kasuistik. Sowas gibt es in unserem Rechtssystem. Das funktioniert teilweise so und teilweise über Gesetze. Der Islam hat zum Beispiel auch eine Kasuistik. Die wichtigste ist die Sunnah, so wenn ich richtig informiert bin. Das sind praktisch Verhaltensweisen Mohammeds, wie der in irgendeiner Situation sich verhalten hat. Und da muss man das irgendwie genauso machen. Unsere Ethik ist absoluter. Eigentlich glauben wir, dass das, was an gut und richtig zu beachten ist, ein absoluter König bestimmt. Und das ist halt auch, warum eigentlich Leute, die lieber weggehen, wenn es um Gott geht, den richtigen Verdacht haben. Gott will uns ganz oder gar nicht. Gott will uns haben. Da kann man jetzt erschrecken oder sagen, ich lasse mich mal für einen Moment drauf ein. Wir haben eigentlich die Vorstellung, dass wir nicht irgendein Gesetzesbuch haben, wo drin steht so, 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 ergänzt durch Fälle, Vorbilder und so weiter, und dann muss man sich dran halten, sondern Gott, der in Jesus Mensch geworden ist, um uns zu erlösen und uns seinen Heiligen Geist geschickt hat, um uns zu führen, der macht das. Von Moment zu Moment. Ich will jetzt mit dem Nächsten das Ganze ein bisschen versuchen zu erklären von mir selbst her und hoffe, dass Sie was davon haben. Ich hoffe es. Hier, das finde ich ganz witzig. Sie werden gleich sehen, wie das zusammenhängt. Das ist von Schiller aus den Xenien. Das sind so Verschen gewesen, die Schiller und Goethe zusammen mal gemacht haben. Der erste heißt Gewissensskrupel. Gern diene ich den Freunden, doch tue ich es leider mit Neigung. Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin. Entscheidung, da ist kein anderer Rat. Du musst suchen, sie zu verachten und mit Abscheu alsdann tun, wie die Pflicht dir gebeut. Das ist ein bisschen altes Deutsch. Ich versuche es nochmal in meinen Worten wiederzugeben. Ist es nur dann gut, etwas Gutes, was wir tun, wenn wir damit einem Gesetz gehorchen, wenn wir es eigentlich so mit Mühe tun? Eine gute Tat, ich glaube, viele Leute denken so, oder? Eine gute Tat ist eine, die Mühe macht, wo man sich mehr oder weniger zutreten muss, wo man sich sicher sein muss, dass jemand zuguckt und das gebührend würdigt. Sonst lohnt es sich nicht richtig. So denken wir schon manchmal, ne? Schiller hat das hier versucht, ironisch zusammenzufassen. Und er hat an einer anderen Stelle mal mit diesem Satz, der mich, bevor ich Christ wurde, sehr beschäftigt hat, geschrieben, wie es ideal wäre. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Was meint er jetzt mit Spielen? Computerspiele, Skat. Nicht direkt. Er meinte mit Spielen, dass man das, was man tun sollte, gern und aus Neigung tut. Und zwar immer. Das ist dieses Spielen. Dass man das, was das Leben an Verantwortung, Aufgaben und so weiter vorgibt, gerne macht, nicht gezwungen. Dass nicht Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, wie die Deutschen sagen. Hier muss man eben und da möchte man. Total auseinander. Das ist eigentlich schrecklich, wenn man das so auseinanderziehen muss im Leben. Dann wird man ja so zerrissen fast. In diesem Wert, diesem Gebot, dieser Regel, die Jesus als das höchste Gebot angab, da stand aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft Gott lieben. Was steckt da drin? Dass eigentlich unser Tun, wenn es gut ist, wenn es einen Wert haben soll, wenn es so für unsere Gemeinsamkeit auch einen Wert haben soll, mehrere Sachen beinhaltet. Zum einen von unserem Herz her, dass wir das Richtige wollen. Woher wissen wir das? Ich gebe die christliche Antwort. Es erfindet nicht jeder für sich selbst, was richtig ist. Wenn das so geht, dann kriegen wir auch so Erfindungen, die zum 11. September führen oder zu der Nazizeit oder was weiß ich, oder zu dem eiskalten Egoismus von irgendwelchen Leuten, die sich eigentlich um nichts kümmern und um nichts Gedanken machen. Was richtig ist, bestimmt Gott. Dazu gehört, dass wir Leid und Freude wirklich fühlen, uns nicht abstumpfen und distanzieren, dass wir drin sind in dem, was geschieht, was wir tun, was an uns geschieht. Dazu gehört, dass wir richtig denken, dass wir unseren Verstand einsetzen. Und das heißt, dass man ein paar Informationen braucht. Einfaches Beispiel, eine Freundin von meiner Frau, die wohnt in der Elfenbeinküste. Die Kinder werden dort zunächst gestillt in manchen Gegenden. Und wenn sie dann abgestillt werden, werden die hinterher eigentlich nur noch mit so Stärkematsch ernährt. Früchte gibt's, aber die geben denen irgendwie die Früchte nicht. Viele. Was dann passiert, ist natürlich, dass die Kinder Mangelerscheinungen kriegen. Da fehlt es am richtigen Denken, dass jemand sagt, so und so. So wäre es richtig, die Früchte, und da ist das drin, und gib das mal. Mach es nicht einfach nur so wie gewohnt und wie traditionell. Wir brauchen prinzipiell, wir Menschen, Wahrheit. Instinktiv können wir nicht leben. Und ein großer Batzen Wahrheit, den wir brauchen, ist in der Bibel niedergelegt, damit wir richtige Informationen haben, weil wir sonst vielleicht total daneben gehen mit dem Denken. Und das Allerschlimmste von dem Ganzen, das war auch eigentlich für mich der Grund, an Jesus zu glauben, die Kraft zum Tun, die Kraft zu spielen. Man merkt doch an sich selbst, man schafft das nicht. Bergpredigt gelesen, irgendwelche Leute haben mir gesagt, ja, wenn man nach der Bergpredigt lebt, dann ist unser menschliches Miteinander ganz wunderbar. In der Bergpredigt stehen ganz schöne Sachen drin, dass man seinen Nächsten lieben soll, seine Feinde lieben soll sogar und noch viele andere Sachen. Und ich habe gedacht, das schaffst du nie, das ist doch völlig unrealistisch. Wo soll die Kraft herkommen? Aus mir nicht. Ich habe ganz andere Neigungen. Da steht zum Beispiel auch drin, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch in seinem Herzen mit ihr begangen. Ich habe gedacht, wie soll? Wie? Und außerdem, es sind ja schon so viele Dinge geschehen. Das gestern Abend auch schon erwähnt. Was ist mit dem, was schon war? Einfach vergessen? Das hört sich nach einer ultra einfachen Lösung an. Die Kraft zum Tun muss irgendwie von außen kommen. Für die Christen unter uns möchte ich das gerade hier noch ergänzen, indem ich darauf hinweise, dass im 1. Korintherbrief in Kapitel 12 ausgeführt wird, dass jeder von uns gewisse Gnadengaben hat. Etwas, was ihm an Gütern, an Fähigkeiten gegeben ist. Dass jeder von uns gewisse Dienste verrichten kann, Dinge tun kann, was ihn auch in die Pflicht nimmt. Und dass jeder von uns gewisse Wirkungen vollbringt, Kraft hat. Und dass alles drei von Gott ist. Alles drei von Gott ist. Und da sehen wir auch diese Einheit, wo wir eigentlich hinwollen, die wir als Menschen nie schaffen können, die uns dann zu einem Wert macht für die menschliche Gemeinschaft. Denn der eigentliche Wert, das schon mal als eine Antwort oder Aussage zu unserem Thema, sind ja Menschen, die im Reinen sind mit Gott und ihren Mitmenschen. Rein werden mit Gott kann man nicht so ganz von alleine, da quält man sich, wie Luther. Also das, was hier hoffentlich nicht zu abstrakt steht, ist, dass wir an eine ganzheitliche Ethik glauben, nicht nur so einzelne Punkte, sondern eine Übereinstimmung unseres Lebens mit dem Wollen Gottes, mit dem Leben Gottes. Wir setzen voraus, dass wir mit Gott, dem, der alles geschaffen hat, und der weiß, was gut und richtig ist, übereinstimmen mit unserem Willen und Denken und so. Und dass wir das dann umsetzen, ganz konkret, in der Familie, im Beruf, in der Ausbildung, tags, abends, Wochenends und so weiter. Die Ethik, die wir da vertreten, die Werte, ich hätte hier oben auch das Wort Werte hinschreiben können, ist also, es gibt Gut und Böse, es gibt Wahr und Falsch. Gott ist oberste Autorität in ethischen Fragen. Wir Menschen sind, das beweist unsere Geschichte, zu schlecht und zu schwach, das Gute immer zu tun oder auch nur zu wollen und das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Gott ist Heiland und Retter. Er sühnt, das betrifft unsere Vergangenheit, dass die in Ordnung kommt. Er rettet, das betrifft irgendeinen kürzeren oder längeren Moment in unserem Leben, wo wir zugeben, wie ich das mal gemacht habe, Gott, du hast recht. Und es gibt eine Menge bei mir, wo ich dich bitte, dass du es in die Hand nimmst und änderst. Und ich möchte gerne dem, was du willst, weil ich glaube, dass es am besten ist, entsprechen. Er führt. Wo kommt die Kraft her? Das ist eigentlich die Hauptsache bei Werten. Jeder kann Werte hier hinschreiben, riesengroß, und dann gehen wir alle raus und vergiss es. Draußen geht es schon wieder ganz normal weiter. Wo ist die Kraft? Bitte sie eigentlich Gott zu glauben, dass wenn sie sich ihm unterwerfen, er sie dann einen guten Weg führen kann. Keinen Weg ohne Probleme, ohne weitere Fehler und Sünde, aber einen Weg, wo neue Kraft reinkommt. Wir sind dankbar und vertrauen ihm. Das ist der Punkt, der dann irgendwie das Leben prägt von vielen Christen. Das lässt sich bezeugen, das lässt sich beobachten bei vielen Christen, wenn man mit denen etwas in Kontakt ist. Um gestern und heute noch ein klein bisschen zusammenzubringen, habe ich hier unter derselben Überschrift die Ethik oder die Werte, von denen ich denke, dass wir sie haben sollten, dass Gott sie uns gibt, vorgegeben hat. Die habe ich hier nochmal versucht zusammenzufassen. Alle Menschen haben Würde, unabhängig von ihrem Wert oder Nutzen, weil wir im Bild Gottes geschaffen sind. Darum ging es gestern erst da. Heute möchte ich das hervorheben. Gottesliebe und Nächstenliebe sind die höchsten Werte. Kein Gesetzeskatalog. Achten Sie bitte auch nochmal drauf, dass hier Liebe, Wert oder Gebot zusammengenommen sind. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, kann man Liebe befehlen? Dann, wenn man bereit ist, dem, der sagt, Liebe zu entsprechen, wenn man sich dem öffnet. Wenn man nicht will, dann ist es nicht zu befehlen. Das ist auch das Typische an der christlichen Religion, man kann sie nicht erzwingen. Man kann das nicht erzwingen, man kann es nicht mit irgendeiner Formel abhandeln. Es geht schon darum, dass ich und wir innerlich irgendwie uns Gott offenbaren, unterwerfen, habe ich vorhin gesagt, diese Worte. Zu ihm hin uns bewegen, ihm glauben. Warum sollte ich Gott glauben? Warum sollte ich Jesus, diesem strengen Morallehrer, mit seiner ultra schwierigen Bergpredigt, die alles in den Schatten stellt, was sonst an Gesetzen und Moral vorgekommen ist, wieso sollte ich dem glauben? Wenn einer mir sagt, du sollst nicht töten, denke ich mir noch, so wie Calvin, das müsste ich hinkriegen. Man weiß es ja nicht. Wenn mir einer sagt, du sollst deine Feinde lieben, dann denke ich, boah, der setzt noch einen drauf, ja? Das ist ja, wie denn? Liebe meine Feinde nicht. Also ich habe keine so richtigen Feinde, aber sowas gibt es ja. Vielleicht kenne ich sie nur zum Glück nicht. Wie kann das? Wieso sollte ich Jesus glauben? Wieso sollte ich Gott glauben? Wieso sollte ich Jesus, das Bild hatten wir gestern auch, der da gerade gegeißelt wird, glauben, dass er lebt und uns leben lassen kann, leben lassen? Ich möchte das jetzt mal noch etwas anders auffassen. Leben lassen, wenn man nur sagt, ja, geh mal, mach mal, lass mal, ich lass dich, mach was du willst, schon in Ordnung. Gebt dir zwar keinen Euro dazu, aber mach mal. Leben lassen, wenn wir das Wort richtig verstehen, heißt das doch, dass jemand mir Leben gibt und nicht nur mich mit dem bisschen, was ich habe, lässt. Jesus ist so einer, der genau das versprechen kann. Das liegt einfach daran, dass er sich für seine Sache hat opfern lassen. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Und genau das hat er gemacht. Wenn einer dich auf die rechte Backe schlägt, halt ihm auch die linke hin. Er hat nicht nur die Backen hingehalten, sondern alles. Er ist gegeißelt und getötet worden. Diese ganzen Werte, dass man wirklich sagt, das ist ein Wert und das ist machbar, das ist keine Theorie, die hängen für uns Christen eigentlich hier dran. Was Jesus gesagt hat, das ist hier ein Zitat, was er mal gesagt hat, Johannesevangelium Kapitel 10 zu finden, ich lasse mein Leben, auf dass ich es wiedernehme. Und dass er gesagt hat, ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es in Überfluss haben. Der höchste Wert für uns Christen und der Wert von dem aus, wir auch sagen, Werte sind überhaupt was wert und nicht nur so gelegentliche Zugaben, wo man sie vielleicht mal brauchen könnte. Das hängt daran, dass es Jesus gegeben hat und dass er nicht nur geredet hat, sondern gehandelt. Und dass er nicht nur gehandelt hat, sondern auch an sich hat handeln lassen, gelitten hat. Er ist für seine Sache voll eingestanden und aufgestanden, auferstanden, hat sein Leben gelassen und hat es wiedergenommen. Ich bin damit am Ende. Danke für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ein paar Sachen dabei waren, die Sie in der Überlegung, was sind gute Werte, was sind richtige Werte, was sind meine Werte, was sind unsere Werte, vielleicht ein Stück weiterbringen oder neuen Anfang machen lassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank. Auch heute Abend wieder, wie gestern, die Gelegenheit, dass Fragen gestellt werden können. Also wir haben heute hier so einen offenen Abend und da muss man nicht zwingend alles schlucken, was hier vorgetragen wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sagt, naja, hat sich ganz gut angehört, aber ich habe da noch ein paar Fragen zu. Keine? Okay, muss nicht unbedingt, wenn es keine Fragen gibt. Wir haben noch Gelegenheit, auch ein bisschen länger zusammenzubleiben. Entschuldigung. Und dann können nachher auch natürlich noch direkt im kleineren Kreis Fragen gestellt werden. Vielleicht zum Schluss noch ein paar Informationen. Zum einen nochmal die Information, dass wir das Ganze auf Kassette aufgenommen haben. Und dazu auch noch, dass wir den Nachmittag heute nicht aufgenommen haben. Wir haben einige Diskussionen hier gehabt und das war schlecht aufzunehmen. Also die Kassetten für heute Nachmittag bestellt haben, die gibt es leider nicht, weil wir keine aufgenommen haben. Ansonsten gibt es jetzt noch die Gelegenheit, wir haben wieder wie gestern unten einiges aufgebaut. Es waren Leute da, die sehr fleißig waren und haben was zu essen und zu trinken vorbereitet. Und da können wir noch ein bisschen zusammenbleiben. Ich möchte gerne noch hinweisen auf das Thema morgen. Es klang schon ein bisschen an. Du hast in einem Satz gesagt, wir glauben, dass das Beste noch kommt. Und wir haben morgen im Rahmen von unserem Gottesdienst um 10.30 Uhr das Thema, wie es auch auf der Einladung stand, der Himmel, worauf wir uns freuen und was uns jetzt schon froh macht. Und ich denke, das wird auch ein sehr interessanter Vortrag und ich möchte ganz herzlich alle dazu einladen, morgen um 10.30 Uhr wieder hier am gleichen Ort. Ich möchte noch ganz kurz mit uns zusammen beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns deutlich machst, wo du die Werte hinstellst, wo deine Maßstäbe sind. Und es ist so, dass wir da auch wirklich oft Schwierigkeiten haben, das umzusetzen in unserem Leben. Aber wir haben auch gehört, dass du die Kraft dazu gibst. Bitte gib, dass wir das gut bedenken, was wir heute gehört haben, dass wir auch daran arbeiten, uns auch gegenseitig daran helfen, dass wir wirklich nach diesen Werten und nach diesen Maßstäben leben, dass wir uns nicht beeinflussen lassen oder nicht so sehr beeinflussen lassen von dem, was in dieser Welt um uns herum so deutlich uns immer wieder versucht wird, einzuhämmern, sondern dass wir uns wirklich bewusst mit dir, mit deinem Wort auseinandersetzen, dass wir dir glauben, dass wir dir vertrauen und dass wir uns von dir, von deiner Liebe prägen lassen. Wir danken dir für diesen Abend, wir danken dir für diesen Vortrag. Wir bitten dich, dass du uns noch eine gute Gemeinschaft, ein gutes Miteinander schenkst und dass du uns alle bewahrst auf dem Weg nach Hause. Amen. So, dann wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend miteinander.